kannst du es nicht mal aushalten, an einen Gott zu glauben, den du nicht erklären kannst. Oder sieh doch mal ein, es gibt einen Gott, der sich verbirgt. Ist doch so, hat nicht eingegriffen. Und das war für mich letztendlich die Frage, will ich weiter mit so einem Gott gehen, der so unverständlich ist, der mir so viel zumutet.
Gott im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, wo auch immer du uns zuhörst. Ich bin Martin Buchholz und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über ihre persönliche Geschichte mit Gott. Heute zu Gast Susanne Ospelkaus. Susanne, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und vor allen Dingen danke, dass du dich auf so ein Thema einlässt. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie in die Kneipe geht, ist es, glaube ich, nicht das erste Gespräch, das man führt, das über Gott, oder? Findest du, das ein privates Thema ist?
Erstmal kennenlernen, abtasten, wie viel kann man überhaupt offenbaren?
Wir beide haben den Vorteil, wir kennen uns schon, aber die Leute, die uns zuhören, die kennen dich nicht. Also zumindest sehr viele von denen. Deswegen würde ich sagen, bevor wir über deine Vorstellung von Gott reden, stell dich doch mal kurz vor. Deinen Namen wissen wir schon. Genau. Aber seit wann bist du, wer du bist?
Ich bin gebürtig aus Frankfurt-Oder, wohne jetzt seit über 20 Jahren östlich von München, lebe dort mit meiner Familie, meinem Mann, unseren zwei Söhnen. Ich arbeite als Autorin, Lektorin, aber ursprünglich, in meinem Erstberuf, bin ich Ergotherapeutin. Also immer mit Menschen in Kontakt, in Bewegung und auf dem Weg.
In diesem Podcast geht es um die Beziehung zu Gott. Also frage ich auch mal gleich, begleitet dich das Thema Gott schon länger?
Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, auch in einer christlichen Familie. Und da hatte Glauben und Gott, das hatte schon Gewicht, weil es immer ein gewisses Risiko auch war. Wie weit bin ich bereit, Einschränkungen hinzunehmen? Also wird man jung Pionier oder geht man in die Christenlehre? Entscheidet man sich für Konfirmation oder geht man in die FDJ? Also das hatte schon mit Entscheidung zu tun. Und meine Eltern haben mir und meinem Bruder ein Gottvertrauen mitgegeben. So dieses durch Situationen hindurchzugehen, sich getragen zu fühlen. Das bringe ich von daheim mit.
Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Du hast in deinem Leben wirklich schwere Schicksalsschläge erlebt. Darüber sprechen wir noch. Ich würde dich aber gern erst mal fragen, wie ist das denn bei dir so gewachsen? Hast du dich beschützt gefühlt? Hast du als Kind viel gebetet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wer war Gott für dich?
Ein Gefühl der Sicherheit war Gott. Dieses Gespür, es ist nicht alles okay, es ist auch vieles mühsam, was ich erlebt habe durch die Erwachsenen um mich herum. Aber Gott ist da, so keine Panik, Gott ist da. Ich kann mich an Kindergebete ja oft mit der Familie, also dieses Gute-Nacht-Gebet, das Essensgebet, das haben wir sehr regelmäßig gemacht. Meine Oma hat auch gern die Losung gelesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so frei gebetet habe, aber es war immer so eine Ahnung da von getragen sein.
Es ist interessant, Bibel hast du noch gar nicht erwähnt, ne? Für die Christen ja ein ganz wichtiges Buch. Waren diese biblischen Geschichten für dich sehr wichtig oder waren einfach die Erfahrungen mit deiner Familie und dem, was du erlebt hast, eigentlich viel wichtiger? Oder hat sich das gemischt? Gibt es so biblische Geschichten, die dein Gottesbild besonders geprägt haben?
Also ich glaube, ich mochte vor allem die Zeit, wenn meine Mutti das vorgelesen hat, ich glaube, ich mochte vor allem die Zweisamkeit. Und dann klar, mit Zeit auf Konfirmation, da habe ich dann schon mal mehr gelesen. Und wir hatten damals von unserer Westverwandtschaft die Bibelcomics bekommen. Kennst du die Hefte, diese gelben Hefte? Die Bibel im Bild heißt es. Also ein Comic, schön gezeichnet mit den ganzen Geschichten. Die habe ich mir total gern angeschaut.
Du hast erzählt, du bist als Kind mit so einem, ich sag mal, wärmenden Gottvertrauen aufgewachsen. Ich mache mal einen großen Sprung. Du hast geheiratet, ihr habt zwei Kinder, die sind noch ganz klein und dann bist du an Krebs erkrankt.
Die Kinder waren knapp ein Jahr, knapp drei, also Kleinkinder. Und ich war Anfang 30 und hatte die Diagnose bekommen, Non-Hodgkin-Lymphome. Ich habe so gedacht, ja, schneid's doch raus, wenn da was ist. Also es ist ein Gewächs hinter meinem Brustbein. Ich habe gedacht, nimm's doch raus. Aber so einfach war es dann doch nicht. Also es bedeutete, alles, was Chemotherapie, Bestrahlung, diesen ganzen Weg musste ich gehen, über mehrere Wochen. Und während der Therapie fühlt man sich ja kränker als vorher. Und da nochmal so zu spüren, ich bin so begrenzt, die Kraft reicht eigentlich nicht, um mein Kleinkind zu tragen oder mit dem auf dem Teppich zu spielen. Also eine Phase von äußerster Begrenztheit.
Der Gott, dem du als Kind vertraut hast, hat dich davor nicht beschützt. So viel ist schon mal Fakt. Wie war deine Beziehung zu Gott in dieser Zeit? Du kriegst diese Diagnose und sagst, mein Leben steht auf dem Spiel. Alles, was mir wichtig ist. Hast du das, ich sag mal, mit Gott besprochen? Hast du gesagt, Gott, warum? Oder hast du überlegt, hat Gott jetzt einen Plan mit mir? Was ging dir da durch den Kopf? Oder hat der Glaube in der Zeit gar keine Rolle gespielt?
Doch. Wir waren total zuversichtlich. Wir haben gesagt, okay, Gott, dann jetzt da durch und dann machen wir den ganzen Quatsch, aber dann gehen wir da durch und du musst uns da durchkämpfen. Also total zuversichtlich, haben das ja auch gespürt von unserer Familie, von der Gemeinde, dieses, ja, mit meinem Gott, ne, ist nichts unmöglich und die Bibelstellen anmarkiert, wo es um Heilung geht und dass Gott sich um uns kümmert. Also total kämpferisch, total zuversichtlich und gesagt, jetzt Augen zu und durch so ein bisschen.
Ich meine, okay, jetzt bist du da in dieser Situation, sagst, ich krieg jetzt Krebs, kann sein, dass es schlecht ausgeht. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ist das dann so ein Gefühl, dass du sagst, Gott wird mich aber tragen? So eine Zuversicht, die einem Kraft gibt? Oder wie ist das?
Ja, also ich bin schon sehr praktisch veranlagt. Ich habe gedacht, ich habe nicht mehr so viele Ressourcen. Wofür setze ich die ein? Auf keinen Fall für so Warum-Fragen. Das kostet zu viel Kraft, die habe ich nicht. Also da bin ich dann schon so. Was macht mir Mut, was stärkt mich? Das ist meine Familie und der Glauben. Also dann konzentriere ich mich darauf. Und ich habe ganz viel die Ärzte gefragt, wie lange muss ich rechnen, wie lange dauert das? Ich habe so geschaut, ah, okay, dreiviertel Jahr, dann brauche ich da und dafür viel Kraft. Und die teile ich mir ein, so ein bisschen wie ein Sportler. Ne? Ich habe nicht die Ressource, um auf alles zu gucken. Also ein bisschen mich diszipliniert.
Aber wenn dieser Gott einen nicht beschützt vor sowas, dem du viel Kraft und Zeit schon geopfert hattest in deinem Leben, wozu brauchst du den denn dann überhaupt in so einer Lage? Geht es da nicht manchmal Leuten besser, die sagen, ja Gott, pff, ein Glück, dass ich nicht an Gott glaube, weil wenn es ein Gäb wird, er mich doch beschützen vor sowas. Also macht dann Glauben die Sache nicht eher noch schwieriger?
Also in dieser Phase des Lebens, nein. Das ist eine andere. Aber okay. In dieser Phase dachte ich, ja, aber Gott ist doch trotzdem noch da und ich habe ihn auch gar nicht dafür verantwortlich gemacht. Dachte, und so ist doch das Leben, uns passieren die Dinge. Aber wenn mein Gott so stark ist, bitteschön, dann muss er mich da begleiten. Und das hat mir schon Zuversicht gegeben oder es hat mich beruhigt zu beten, mal einen Psalm zu nehmen. Es waren so Situationen, da liegt man ja dann in diesen Tomographie, also man liegt dann oft so ganz lange in so Röhren und mit Strahlen, Teilchen beschossen, um zu gucken, wie ist der Zustand im Körper. Und wenn man dann da so liegt, so ganz steif, kreisen ja die Gedanken. Und ich dachte, bevor ich jetzt denke, könnte ich sterben und wie stehen meine Kinder an meinem Grab, denke ich doch lieber, der Gott ist mit mir und er hat mir verheißen ein langes Leben. Also woran denke ich?
Das heißt, das ging dir dann durch den Kopf. Hast du dann irgendwie ein Gebet gesprochen? Fielen dir irgendwelche Bibelworte wieder ein? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, eher mal ein Vers gesprochen, der mir vertraut war, eben aus Kindertagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oder Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Also viermal Güte in einem Vers. Ne? Er hat gesagt, das nehme ich jetzt. Trag mich in deiner Güte. Und du bist doch gnädig, sei gnädig mit meiner Jammerei oder meinem Zustand an Nichtwissen.
Und das hat dir ganz praktisch geholfen in so einer Situation?
Es hat mich beruhigt. Weil ich habe auch gemerkt, welche Leute mir gut tun und nicht gut tun. Also die andauernd geweint haben und ach Susanne, wie schlimm und wie wird es weitergehen, die habe ich auch ausgeblendet. Ich sage, ihr tut mir nicht gut. Also wenn schon, dann Zuversicht.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe die Therapie gut überstanden. Es wurde eine Reha geplant. Auch das haben wir organisiert, also die kleinen Kinder zu meinen Eltern gebracht. Und in dieser Zeit fühlte sich mein Mann Thomas nicht wohl. Hat gemeint, oh, hat er so Beulen am Körper, so Lymphknoten geschwollen. Und da waren wir gleich so, oh, oh.
Also du warst gerade in der Reha und dein Mann sagt, ich habe hier Knoten oder
ja,
was?
Ja, und dann ist er auch ganz schnell zum Arzt und er konnte immer gut über seinen Körper reflektieren. Er hat immer eine gute Körperwahrnehmung. Also nachdem die ja schon wussten, sie wollten uns auch Ruhe geben, die Ärzte haben gesagt, wir machen wirklich gründliche Untersuchungen, dass die Familie zur Ruhe kommt. Und das Ergebnis war Leukämie.
Er kam also nur, dass wir das nachvollziehen können. Du hast mal gerade dein Krebs halbwegs besiegt, die Familie atmet auf und plötzlich wird euch klar, dein Mann hat Leukämie.
Ich hatte den Koffer gepackt, um zur Reha zu fahren, aber es konnte ich da nicht antreten, weil er die Diagnose bekam. Und dann haben wir gesagt, gut, alles wieder umstellen. Kinder bleiben bei meinen Eltern und ich fahre mit meinem Mann zurück nach München in die Klinik, dass wir uns auch erstmal wieder... Wie soll ich sagen, man möchte ja die Kinder nicht beunruhigen, wenn man selber so dünnhäutig ist und so aufgeregt. So haben wir das gemacht, uns von den Kindern getrennt, nach München und die Jungs bei meinen Eltern in Frankfurt-Oder.
Das ist alles schon jetzt, ich glaube, 15 Jahre her, ne? Also, oder? Ungefähr so?
Ja, kommt hin, genau.
So, das schiebe ich deswegen voraus, weil du bist nicht mehr in der Situation. Aber wenn du von heute darauf zurückschaust, hast du Erinnerungen daran, was dir da durch den Kopf ging, irgendwie dann auf der Fahrt zur Klinik mit deinem Mann? Ich meine, auch das noch ist, glaube ich, ein schwaches Wort, oder? Weil das ist ja unglaublich. Ich meine, das ist ja eine Belastung, die kann man sich jetzt so, wenn man das hört, schwer vorstellen.
Also auch da hat man nur von Tag zu Tag gedacht oder von Stunde zu Stunde eigentlich. Weil dann hat er sich blöderweise auf die Zunge gebissen, während wir heimgefahren sind. Und durch die Leukämie hat es geblutet ohne Ende. Dann war man damit beschäftigt, wie stoppt man die Blutung. Also an der Raststätte raus, Eiswürfel besorgt und er dann das Zeug im Mund und Lappen, damit das nicht alles voll tropft. Also man war immer in so einem Moment beschäftigt, dass ich da auch nicht groß weitergedacht habe. Ein bisschen Ruhe kommt rein, nachdem die Ärzte gesagt haben, was sie machen können. Also Chemo, das ist so eine Art von Leukämie, die kann man so und so behandeln. Da kommt schon mal so ein bisschen, okay, man kann was tun. Und auch da habe ich gesagt, was mich immer ermutigt hat, war, ich habe es ja geschafft, dann wird er es auch schaffen. Jetzt blöd, nochmal ein Dreivierteljahr. Das hat mich lange Zeit begleitet.
Da wir hier über Gottesbeziehungen reden, komme ich da auch immer wieder drauf. Das ist menschlich erstmal völlig einleuchtend. Hast du da dann gesagt, so, also beten, wenn das Ganze vorbei ist? Oder schreit man dann, in der Bibel gibt es ja so alte Lieder, da schreien die ja richtig zu Gott, beschweren sich auch und so. Wie war das bei dir? Oder hast du gesagt, also Gott muss jetzt mal warten, jetzt wird die Sache mal geregelt? Also in so einer kritischen Phase, war dir Gott da in irgendeiner Form wichtig? Oder hast du das erstmal beiseite geschoben? Das mit Gott klären wir später.
Ist schon mit reingeflossen. Wenn ich dann alleine war, weil er ja im Krankenhaus war, habe ich auch geweint und gesagt, irgendwie, Gott, wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Also schon ein bisschen geklagt, aber eine Adresse gehabt für meine Klage. Auch für mein Jammern oder für meine eigene Erschöpfung. Ich war ja selber jetzt aus der Therapie raus, also ich hatte eigentlich auch gar nicht die Kraft, um den ganzen Haushalt und dann hin zum Krankenhaus und dann Wäsche bringen und buch. Und irgendwann kamen ja auch die Kinder zurück. Es reicht wirklich nur von einem Tag zum anderen. Und ich glaube, der Bibelvers, der mich ermutigt hatte, war, er führet mich auf grünen Auen. Und das ist ja nun keine Weide in Oberbayern oder im Allgäu, sondern im Orient sind Auen oft nur so Grasbüschel. Das bedeutet, es reicht für einen Tag, für eine Mahlzeit und dann geht's weiter. Dann muss der Hirte mich weiterführen. Es reicht gerade nur für einen Tag und so ein bisschen, Gott, das ist jetzt irgendwie dein Problem, jetzt musst du dich kümmern. Also es war schon irgendwie, alles kann ich auch nicht machen. Und das war auch ein Beschweren, weil ich sage, was ist denn mit der Bibelstelle, kein Unglück soll sich deinem Zelt nahen. Fühlt sich gerade nicht so an. Also ich war auch schon empört.
Wie hat sich Gott dann um euch gekümmert?
Ich würde sagen, in Form von einem guten Freund, der Arzt war in dem Krankenhaus, der uns viel mehr erklärt hat, als es die Ärzte vor Ort konnten, durften oder in der Lage waren. Und ich immer sehr direkt zu ihm gesagt habe, wenn es keine Lösung, wenn ihr sagt, es geht nicht weiter, will ich das wissen. Dann wollen wir nicht Zeit hier verplempern. Also ich war immer, ich glaube, ich war anstrengend auch für die Ärzte. Ich will antworten, wie schlimm ist es, schaffen wir das? Und dieser Freund hat uns so reingenommen in den ganzen Therapieprozess. Er hat die Dinge erklärt, er hat Empfehlungen gegeben. Und wo ich dachte, oh Gott sei Dank, wir sind nicht alleine in dem Ganzen.
Da muss ich mal fragen, was hat das mit Gott zu tun? Ist so einfach ein guter Freund. Wieso hat das für dich mit Gott zu tun?
Weil dieser Freund dann auch an Gott glaubt. Weil man durchgeschnauft hat in Form eines Gebets. Dieses, kann ich mehr, dieses, Gott hilf mir. Dass wir das so gemeinsam gemacht haben, dass wir uns verbunden gefühlt haben durch unseren Glauben.
Weil es gibt ja ne, ganz viele Menschen, die natürlich so eine Form der Freundschaft und Liebe sehr wertschätzen können, aber ich glaube, die uns fragend angucken und sagen, ja, okay, was hat denn das mit Gott zu tun?
Ja.
Also wie kommt das, dass du das auf Gott beziehst, dass dieser Freund für dich da war? Was ja eigentlich auch was Schönes ist, also das als Geschenk Gottes zu empfinden, aber wie kommt das?
Ich kann die Gedanken total nachvollziehen und manchmal stehe ich selber da und denke, das ist so paradox, dass man so viel Zerbruch erlebt und trotzdem sich getragen fühlt. Also das kann ich dir gar nicht so erklären. Das ist ein Gefühl. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch mal dazu in der Lage wäre, mit so viel Zuversicht durch so ein Chaos zu gehen.
Und das Chaos wurde ja nicht kleiner, ne? Sondern eher größer. Wie ist das weitergegangen?
Also die Therapien sind nicht angeschlagen, wie erhofft, die Chemo. Dann wurde ein Stammzellspender gesucht und auch gefunden, wohl ein junger Mann in England. Und man guckt dann immer, wie viele Komponenten stimmen überein, eine genetische Übereinstimmung. Und war nicht ideal, aber gut, eine andere Möglichkeit hatte man nicht. Also dann musste sich Thomas verabschieden, weil ich konnte ihn zwar besuchen in der Klinik, aber die Kinder nicht. Einfach wegen Infektionsgefahr. Und das heißt, er hat sich im Sommer von uns verabschiedet. Ich habe ihn ins Krankenhaus gefahren und von dort ist er auch nicht mehr heimgekommen.
Was du da aber noch nicht wusstest.
Nee. Hm. Er hat eine Stammzelltransplantation bekommen und das bedeutet, dass das ganze Immunsystem rausgespült wird. Durch Chemo wird das alles, was Körperabwehr betrifft, wird rausgespült, damit er eben ein neues Immunsystem bekommt, die gegen die Leukämie kämpft. Also das haben sie gemacht. Und bei der Stammzelltransplantation kam es zu Komplikationen und letztendlich wurde er ins künstliche Koma gesetzt, auf die Intensivstation gekommen und dann hat man nur noch geschaut, wie kann man ihn am Leben erhalten. Also es gab multiples Organversagen letztendlich. Die Leber hat schlapp gemacht, die Nieren, Kreislauf.
Ist er aus diesem Koma dann nochmal erwacht?
Nein. Nein.
Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
Das ist ganz absurd. Ich hatte dann auch noch Geburtstag gehabt und ich habe so auf seinen Anruf gewartet. Das haben wir gratuliert. Und dann ruft er an und sagt, bring mir frische Unterhosen mit. Und ich denke, oh, was für ein letzter Satz, ne? Von meinem Ehemann, bring mir frische Unterhosen mit. Ohne Quatsch, das war sein letzter Satz. Ich habe immer noch gewartet, kommt jetzt noch so? Alles Gute zum Geburtstag, kam aber nicht. Und die Ärzte mussten handeln, sie haben ihn ins künstliche Koma gelegt und ich war aber nicht da zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihn erst wieder gesehen, als er dann alles, die ganzen Schläuche im Mund hatte, sediert war. Und da habe ich dann nochmal gesagt, Thomas, mach dir keine Sorgen, wir kommen zurecht. Also nicht, dass der noch Panik schiebt, so innerlich und sich um uns sorgt.
Ich bleib mal hartnäckig, jetzt sitzt du am Bett deines Mannes, der im Koma liegt. Hast selber gerade diese Krebserkrankung überstanden, halbwegs. Und siehst, er kämpft um sein Leben und er wird wahrscheinlich verlieren. Mhm. Und sagst bis dahin immer, ich habe das geschafft, wir haben das mit Gottes Hilfe geschafft, das schaffen wir jetzt auch. Was hast du in dem Moment gedacht in Bezug auf deinen Glauben und dein Gottesbild?
Also ich habe tatsächlich immer gedacht, Also wenn es heißt, Gott ist nichts unmöglich, bitteschön. Also an mir liegt es nicht, ich vertraue ja. Also es war schon so, Gott, ne? Dann kannst du jetzt mal, jetzt wird es langsam eng.
Ihn auch aus dem Koma wiederholen.
Ja. Ja. Und ich habe es erst mitbekommen, als sehr enge Freunde ihn auch besucht haben, wie erschrocken die waren, weil er sich so verändert hatte. Ne? So dann aufgedunsen, gelbe Haut. Und das habe ich lange Zeit gar nicht so wahrgenommen. Und ich habe ihn dann mal mit Abstand betrachtet und gesagt, nee, eigentlich siehst du echt schlimm aus. Er war ja auch Musiker und die Hände waren schon so blau geworden. Wo ich dachte, denn, was ist, wenn man das alles amputieren muss? Was ist denn das für ein Leben? Also da gab es so einen Moment, wo ich dachte, ich will dich nicht halten, wenn es nichts zu halten gibt. Es gab schon einen Moment, wo ich dachte, wenn er jetzt ein schwerst Pflegefall wird, dann will ich ihn lieber gehen lassen.
Hattest du da immer noch das Gefühl oder wieder, dass Gott an deiner Seite ist, du dich getragen fühlst oder so oder nicht mehr?
Es ist so schwer, in diese Zeit zurückzudenken, wenn man da so fokussiert ist oder so umnebelt. Ich habe oft von den Ärzten und Schwestern, die haben mir im Nachhinein gesagt, sie haben sich schon um mich Sorgen gemacht, weil ich naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Weil ich lange Zeit, ich war immer noch so aktiv. Entweder steht er jetzt auf oder wir lassen ihn gehen. Aber ich war nie am Verzweifeln. Das hat die schon ein bisschen beunruhigt. Wieso ist die so gefasst?
Und wieso warst du es im Rückblick? Weil man funktioniert in dem Moment? Oder weil du diese unglaubliche Zuversicht einfach in dir hattest? Oder weswegen?
Ich habe lange gedacht, also wenn ich jetzt wirklich allein bleibe, ist das nicht mein Problem. Dann muss Gott bitte schön du dich um mich und die Kinder kümmern.
Also wenn er hier schon keinen retten kann, wird er wenigstens für uns sorgen.
Kann ja nicht alles machen. Also okay. Da war schon viel Trotz hinter.
Ich erinnere so einen Satz von so einem christlichen Theologen, weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der Satz hat mal gesagt, Gott mutet uns nie mehr zu, als wir tragen können. Ich muss sagen, ich finde manchmal müssen Leute Sachen ertragen, und was du da beschreibst, die finde ich nicht tragbar. Wie siehst du das?
Ja, es ist ein ganz furchtbarer Satz. Ich habe mich oft empört. Ich habe gedacht, na, dann will ich nicht so viel tragen. Dann brauchst du mir auch nicht so viel zumuten. Dann lass mich schwach sein. Also das ist ja der Umkehrschluss. Lass mich schwach sein, dann mutet er mich nicht so viel zu. Ein furchtbarer Satz. Furchtbarer Satz.
Sowas hat dich nicht getröstet in so einer Phase?
Nö, oder Gott weiß schon, was er tut, oder es dient alles zum Besten. Nee, überhaupt nicht, was dient denn daran zum Besten? Die Kinder haben keinen Papa mehr, wie werden wir jetzt versorgt, wie schaffen wir das finanziell? Und daran gut.
Er ist aus dem Koma nicht mehr aufgewacht, er ist dann gestorben. Und dann standst du da.
Dann stand ich da und weil das in der Nacht war, auch noch so verkabelt, waren die Schwestern, das war alles schon sehr rührend, wie behutsam sie ihn da denn die Kabel abgemacht haben. Dachte ich, ich muss ihn noch mal bei Tag sehen. Und da war er dann schon in der Pathologie vom Krankenhaus und man hat mich nicht reingelassen. Und dann habe ich auch so rumgequengelt, nee, ich will ihn noch mal bei Tag sehen. Ich will das wirklich begreifen in einer anderen Zeit. Also nicht nachts, sondern tagsüber. Und auch da musste ich dann wieder hartnäckig sein, bis mich jemand reingelassen hatte. Es ist ein ganzes Wochenende vergangen. Und da bin ich dann mit Freunden hin. Und auch mit diesem befreundeten Arzt. Dachte ich, will es noch mal verstehen. Und als wir da, meine Freundin hatte gesungen, und als wir da um dem Bahre standen, lag er auf so einem kleinen Kopfkissen, sein Kopf. Und ich habe ihn so angeschaut und es war so kalt. Ne? Dachte ich, das Kopfkissen brauche ich jetzt echt nicht mehr. Also, und ich bin dann so müde geworden, so unendlich müde. Und ich dachte, ich kann mich doch jetzt nicht da auf diese Totenbahre setzen. Wo halte ich mich denn jetzt fest? Wo setze ich mich denn hin? Also an dieses Gefühl kann ich mich so erinnern, so unendlich müde. Und ich dachte, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt brauche ich nicht mehr kämpfen.
Das war dein Gefühl?
Das war mein Gefühl. Und ich dachte, das ist jetzt auch komisch. Ich habe ihn angeschaut und da ist wirklich keiner zu Hause. Habe ich so gedacht.
Der ist weg?
Der ist weg.
Wo ist denn der jetzt?
Also, dann muss er ja. Also, eine andere Alternative gibt es ja beim Glauben nicht. Dann dann ist er jetzt geborgen, dann ist er jetzt angekommen.
War das dein Gefühl? Also war der weg oder sagst du, der ist jetzt im Himmel, ein Glück, der ist erlöst? Gab es so eine Zuversicht bei dir?
Ja, ich hatte dieses, wie man so schön sagt, heimgekommen. Also das habe ich wirklich geglaubt, dass es ihm jetzt gut geht. Er ist heimgekommen, er ist angekommen. Und er hatte sogar ein Lied mal geschrieben, das hieß, hier bin ich zu Hause, hier bin ich daheim, endlich darf ich sein. Und das habe ich so mir dann auch ganz oft angehört mit seiner Stimme. Dachte ich, ja, das kann ich annehmen. Jetzt ist er angekommen.
Wir haben das eben schon angetippt. Da sagt jemand, du, alles ganz schlimm, aber Gott macht keine Fehler. Hast du sowas auch gehört? Wie denkst du dazu?
Empört. Zutiefst empört. Zu einem, wie kann man sowas sagen? Ich finde mal, wie unsensibel sind denn diese Christen? Haben die nichts Besseres zu tun, als nach einer Begründung zu suchen, warum man nicht mehr da ist, warum ein Mensch stirbt? Sag ich, kannst du es nicht mal aushalten, an einen Gott zu glauben, den du nicht erklären kannst? Oder sieh doch mal ein, es gibt einen Gott, der sich verbirgt. Ist doch so. Hat nicht eingegriffen. Und das war für mich letztendlich die Frage, will ich weiter mit so einem Gott gehen, der so unverständlich ist, der mir so viel zumutet? Finde ich schon.
Und?
War eine ganze Weile auf Distanz, eben weil ich diese Bibelstellen nicht mehr ertragen konnte. Mit Gott macht keine Fehler, Gott kümmert sich. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist es jetzt so, dann bete ich jetzt mal nicht. Lese ich nicht in der Bibel. Ich bin auch oft nicht mehr in Gottesdienst gegangen. Vielleicht nur für die Kinder, damit sie ihre Freunde sehen. Aber sage ich, ich kann jetzt nicht mehr. Also.
War das so ein Gefühl, ich sag's mal flapsig, Gott, du kannst mich mal? Also, weißt du, was? Oder war das du, wie in einer Beziehung, dass man sagt, ich glaube, wir brauchen mal etwas Abstand?
Ja. Eher so. Wenn du möchtest, dass ich weiter mit dir gehe, bitteschön, dann kümmere dich um mich, dann mach mal was, dass okay. Ich mich wohler fühle. Ich habe das so, jetzt bist du mal dran. Ne? Was soll ich dann noch machen? Jetzt, ich weine ja schon genug um mich, dass ich Witwe bin. Ich weine, dass die Kinder keinen Papa haben. Was soll ich dann noch machen? Ne? Keine Zeit und keine Kraft. Also, dann musst du.
Hat sich das irgendwann verändert und wie?
Also, ich habe auch sehr schöne Sachen erlebt. Das ist ja dieses Paradoxe, in dem Trauerjahr blicken wir zurück und können auf viele schöne Momente schauen. Ich habe mir so Brücken durch die Zeit gebaut. Also dann bin ich zur Reha gefahren, dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und Freunde haben mich dann auch in die USA eingeladen. Und ich glaube, das hat mir am meisten geholfen, eine räumliche Distanz mal zu allem zu bekommen. Zu sagen, ich wechsle den Kontinent, keiner dort weiß, was ich erlebt habe. Nimmt mich nicht als Witwe wahr und oh, die Arme, sondern... Da ist eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Das hat mir extrem gut getan. Und da haben Freunde eben mir Geld geschenkt und gesagt, nur dafür nimmst du das. Wie es dann weitergeht mit dir finanziell, ist jetzt erstmal egal. Jetzt machst du diese Reise. Ja, Disneyland und sowas. Und wie schön war das. Oder zu entdecken, ach, ich kann ja lachen. Oder ich kann das genießen, dass das Meer so weit ist.
Okay, und du hast Gott eine Aufgabe gestellt. Sag ich mal so, ne? Also weißt du, irgendwie, ja, dann sieh mal zu, wie du dich um mich kümmerst. Hattest du irgendwann wieder dieses Gefühl, diesen Eindruck, dass Gott sich um dich kümmert?
Also auch da würden andere sagen, was hat Gott damit zu tun? Aber ich sehe schon in der Art, wie sich Menschen um mich gekümmert haben, dass es doch immer zum richtigen Moment das Passende da war. Ich habe mein Ehebett abgebaut und jemand half mir, ein neues aufzubauen. Und der hatte einfach im richtigen Moment Zeit, mit mir zu Ikea zu fahren. Oder ein anderer hat ihre Winterreifen abmontiert und Sommerreifen rauf. Also, dass ich mich versorgt gefühlt habe. Und klar kann da jemand sagen, ja, was hat Gott damit zu tun? Aber ich habe es so interpretiert. Ich bin nie in Einsamkeit gerutscht. Schon das Alleinsein, aber nicht dieses Verlorensein. Oder manchmal war Geld im Briefkasten. Und ich war dann, klar bin ich neugierig, wer war denn das? Hab dann rumgefragt im Freundeskreis und die alle, nee, und dann 500 Euro im Briefkasten, wo kommen die her? Und da habe ich schon gedacht, vielleicht hat doch Gott jemanden Schubs gegeben, der mir das Geld schenkt.
Ich bohre dann nochmal nach, warum hast du dich nach all diesen Erlebnissen und gesagt, okay, kümmere dich und so weiter, warum hast du überhaupt, ich sag's mal so, Gott noch eine Chance gegeben? Mhm. Ist es nicht irgendwie auch einfacher, wenn man sagt, ja gut, das ist nun mal so im Leben, weißt du, jetzt muss ich mich noch damit abplagen, das mit meinem Glauben zu vereinbaren. Ist es dann nicht einfacher, wenn man einfach sagt, ja, dann eben nicht glauben?
Naja, letztendlich war ja Gott auch die Verbindung für mich zu Thomas, meinem verstorbenen Mann. Wenn ich glaube, dass er bei Gott ist, dann will ich das nicht alles abbrechen. Klingt das absurd?
Nö, gar nicht. Nee, kann ich mir schon vorstellen. Und ist das einfach auch ein schönes Gefühl, wenn man sagt, okay, du erfährst da so Liebe von Menschen und so kleine Gesten und so, die du jetzt beschrieben hast, wenn man irgendwie sagen kann, wow, also das sind für mich irgendwie so Zeichen der Gegenwart oder der Liebe Gottes oder so?
Ja, und...
Macht es das noch schöner?
Was macht es noch schöner?
Diese Erfahrung, die du mit den Freunden gemacht hast, wird die dadurch noch schöner? Oder ist es was, wenn man so ein Gottvertrauen hat wie du, was ganz Natürliches, was einfach passiert? Ne? Also da ist jemand gut zu dir und du bringst es in Verbindung mit Gott.
Ich habe mich beschenkt gefühlt. Ja, und ich habe es mit Verbindung zu Gott gebracht. Und dann sind ja dann auch die Kinder, die so intuitiv Sachen gesagt haben. Also die, zum Beispiel, wir haben Tisch gedeckt. Ne? Also jedes Kind tut da seinen Plastikteller hin und meinte dann so, soll ich für Papa auch einen Teller hinstellen? Dann sage ich, nee, brauchst du nicht, Papa ist ja nicht mehr da. Na, dann stelle ich es für Jesus hin. Gut, und stellen wir dann halt einen vierten Teller für Jesus hin. Oder einmal sagte mein kleiner Sohn, kommt dann wieder ein Engel vorbei. Und sage ich, was heißt denn wieder? Also ich habe dann schon gedacht, wie immer die Kinder das wahrnehmen, offenbar haben die sich auch getröstet gefühlt von dieser Vorstellung, dass Jesus dabei ist, dass vielleicht die Engel ihre Flügel ausbreiten. Dann habe ich das auch so angenommen. Ich habe es einfach dann gespiegelt.
Und was hieß für dein Kind wieder ein Engel?
Ja, keine
das
Ahnung.
Kind erzählt,
das
hat
er nicht erklärt. Aber ich fand das nett, weil das nicht in meinem Sprachgebrauch ist. Also das haben wir nie gemacht, zu sagen, jetzt laden wir einen Engel ein. Oder das kam jetzt nicht von mir. Vielleicht hat das von einem Freund aufgeschnappt.
Und du hast deinen Kindern gesagt, der Papa ist weg. Was ist mit dem Himmel?
Ich habe das ein bisschen anders erklärt. Ich habe gesagt, Papas Körper war wie ein Haus. Darin hat er gewohnt. Jetzt ist das Haus total kaputt, löchrig, eingefallen. Da kann er nicht mehr wohnen. Er musste umziehen. Und er ist zu Jesus gezogen. Ja, so habe ich das erklärt. Was nimmt ein Kind wahr? Eigentlich musste ich das täglich fast erklären, weil sie gefragt haben, wann kommt denn Papa jetzt?
Wann kommt er wieder?
Wann kommt er denn jetzt? Oder dann haben sie irgendwo Gitarrenmusik gehört, hingeflitzt. Ist das Papa? Oh, ach, was habe ich immer geweint. Ich glaube, die Kinder, die können das nicht greifen und deswegen braucht es so viel Geduld von den Erwachsenen drumherum, den Großeltern, Onkel, das immer wieder und wieder zu erklären. Pass auf, der Mensch lebt nicht mehr. Du brauchst nicht warten, du brauchst auch nicht extra brav sein, damit der kommt oder denken, du kannst irgendwas tun. Also immer wieder erklären und entlasten. Und das war für mich als Mama so der große Schmerz, dass ich das nicht tragen kann. Ne? Da müssen sie leider alleine durch. Sie müssen es irgendwann begreifen, Papa ist weg.
Wie lange hattest du damit zu tun? Ich meine, das klingt jetzt doof, wenn ich sage, ne, ja, ach so, und dann nach 3 Monaten muss die Sache ja auch wieder laufen. Also glaube ich jetzt nicht, aber... Oder wie bist du überhaupt mit dieser Situation fertig geworden? Wie hat das dein Leben dann verändert?
Also ich habe dann auch wieder recht schnell ich habe sehr schnell Thomas Sachen weggeräumt. Ich habe sehr schnell die Wohnung umgeräumt. Ich habe es genannt, ich verschiebe Kulissen, weil ich es nicht ertragen kann, dieses Gefühl, er könnte da sitzen. Er könnte an seiner Gitarre dort sitzen oder an seinem Schreibtisch. Ich habe viel umgeräumt. Ich bin dann auch mit einer Freundin mal tanzen gegangen, weil ich dachte, ich will jetzt mal was für mich tun. Ich möchte mich mal wieder nett anziehen oder mal überhaupt einen Ohrring ranlegen oder so. Und ja, meine Freunde mussten schon viel Geduld mit mir haben, weil immer alles zugleich war. Ich konnte mit denen über den blöden Witz lachen und im nächsten Moment heulte ich, weil ich Gitarrenmusik gehört habe. Also es war so gleichzeitig. Ich bin schnell wieder ins Leben, auch weil ich neugierig bin, ich glaube. Für mich war völlig klar, ich will nicht lange alleine bleiben. Dafür war ich zu glücklich mit Thomas verheiratet, um zu wissen, wie schön eine Beziehung ist. Er hat gesagt, ich bin Anfang 30, ich will jetzt nicht. Damit hatte ich kein Problem, Außenstehende vielleicht eher.
Dass du dich nach einer neuen Beziehung gesehnt hast, hat ein Außenstehender ein Problem mit, oder was?
Ja, ich habe ja schon, ich war auf einer Online-Plattform, die eigentlich für Christen gedacht ist, um sich zu vernetzen, so Community, wo es eine Veranstaltung, wo es nett. Und da habe ich halt jemanden kennengelernt, wo ich dachte, ach, das ist nett, wir schreiben uns hin und her. Hat mich abgelenkt, fand ich nett.
Und?
Und er wusste natürlich, dass ich Witwe bin und für ihn war auch einfach nur ein nettes Austauschen. Beziehung kommt ja gar nicht in Frage nach so kurzer Zeit. Ja, aber er war trotzdem so nett und wir haben uns geschrieben, auch ganz altmodisch mit Briefen. Und für mich war das eine Offenbarung, dass ich etwas anderes fühlen kann als Trauer. Auch mir haben einfach die Gespräche mit Männern geführt. Irgendwie denken ja dann Single-Männer gleich, oh, die sucht eine Beziehung.
Ja, ja.
Dann können wir mal einfach quatschen und vielleicht was trinken. Also, da kann man ganz entspannt sein. Es ist einfach nett, wenn ich als Frau mal mit einem Mann reden kann. Und wie nimmst du die Dinge wahr? Und das konnte ich mit Alexander, also der Internetbekanntschaft, einfach so plaudern. Über Musik, Hobby. Und dass sich das gut anfühlt, das war für mich so eine Offenbarung. Es verändert sich wirklich in mir. Weil die Vorstellung, dass es so weh tut wie am ersten Tag, damit könnte ich nicht 30, 40 Jahre leben.
Nur kurz zusammengefasst, was für eine Zeitspanne war das dann? Damit sich auch unsere Hörerinnen und Hörer angemessen auch nochmal empören können.
Ja, also ich habe nach einem halben Jahr Alexander kennengelernt. Er hat war sehr fürsorglich, also nicht werbend als Partner, sondern einfach fürsorglich. Mal Blumen geschickt, mal eine Karte. Und das hat mir gut getan. Und nach einem Jahr von Thomas' Tod haben wir uns verlobt.
Was haben deine Kinder gesagt?
Die waren
immer noch klein, ne?
Die waren klein, die haben sich gefreut. Die hatten auch erschreckend früh für andere jetzt angefangen zu fragen, wann kriegen wir denn einen neuen Papa? Und das war ein bisschen schwer für meine Schwiegereltern zu verstehen, dass es gar nicht darum geht, Thomas zu vergessen, sondern diese Sehnsucht, wer kümmert sich denn jetzt um uns? Wer macht mit uns die Sachen, die so Papas tun? Und Alexander war derjenige, der mit denen getobt hat und Fußball spielen. Und hoffentlich klingt das nicht so klischeehaft, aber der so angepackt hat und mal was repariert hat, ne? Am Radl.
Dies ist ein Podcast über Gott, darum frage ich das an der Stelle schon wieder.
Ja.
Ist dieser Alexander und die Begegnung mit dem für dich ein Gottesgeschenk?
Das klingt jetzt so.
Findest du? Weiß ich nicht. Naja, für jemand, der so eine Gottesbeziehung hat wie du, hat das was mit Gott zu tun oder gar nicht?
Doch schon, weil ich mit Gott darüber auch so im Gespräch war. Darf ich denn? Passt es denn? Ist es okay?
Und was hat Gott gesagt?
Es hat sich immer, hat gar nichts gesagt, es hat sich einfach gut angefühlt. Es war noch was Nettes, einfach mit den Namen von meinen Söhnen und Alexander. Mein einer Sohn heißt Eduard, das bedeutet Beschützer der Gerechtigkeit. Dann Ferdinand, Beschützer der Freude. Namensbedeutung und Alexander bedeutet Beschützer der Menschen. Und das war für mich irgendwie so ein schönes Bild. Ich bin von Beschützern umgeben. Hinzu kam, dass meine Mutti einfach mich sehr bestärkt hat. So, du darfst doch, da ist jemand, worauf willst du warten? Was sollte Thomas dagegen haben? Also es war auch meine Eltern, die gesagt haben, ja, da ist jemand, der für euch da sein möchte. Ja, warum denn nicht? Lernt euch kennen.
Wie geht's euch heute als Familie?
Ja, sehr gut. Also wir sind jetzt 12 Jahre verheiratet. Wir haben uns 10-mal gesehen und dann geheiratet. So war das, weil er auch nicht in München gewohnt hat. Ja, die Kinder haben sehr schnell angefangen, ihn Papa zu nennen. Wobei sie auch sagen, wenn sie von Thomas reden, ist es Papa Thomas. Das Und Alexander, das rechne ich ihm sehr hoch an, hat es erlaubt, dass wir über Thomas reden. Er empfand es nie als Konkurrenz oder komisch, sondern, ach, der Papa Thomas, was hat er denn daran geschraubt, wenn dann irgendwas an der Elektrik komisch war? Oder so, er konnte das zulassen, dass wir darüber reden. Der Papa Thomas mochte immer Windbeutel. Und dann haben wir das gesagt und gut war. So dass es nie etwas Geheimnisvolles blieb, Thomas dort auf dem Gedenkstein oder so, sondern okay, die Musik hat Papa Thomas auch gemacht. So, fertig.
Wenn man bedenkt, was du für Schicksalsschläge hinnehmen musstest, so, das ist, das atmet man nicht einfach weg, das verändert Menschen. Ich würde gerne mal fragen, nach all dem, was du erlebt hast, warum glaubst du noch an Gott?
Ich glaube, weil er sich um mich bemüht hat. Es war eine lange Phase, wo ich keine Lust hatte auf dieses ganze kirchliche, gemeindliche, Bibel lesen. Und dann hat er mich doch fasziniert, wo ich was entdeckt habe in der Bibel, zum Beispiel dieses Wüstenbild. Das kommt ja, damit arbeite ich ganz viel in meinen Geschichten. Die Wüste ist ein einsamer Ort, eben wie die Trauer und wie der Schmerz, aber da ist auch ganz viel Himmel überein und Sterne. Und Gott hat ja gerne in der Wüste zu seinem Volk gesprochen. Die Wüste war ein Zufluchtsort für Maria und Josef. In der Wüste hat Jesus mit Gott gesprochen. Irgendwie Gott hat es geschafft, mich zu faszinieren mit einzelnen Worten aus der Bibel, sodass ich Lust hatte, weiterzulesen.
Und was bedeutet diese Wüste für dich in deiner Beziehung zu Gott?
Dass eben Gott so unterschiedlich ist, auch so krass hart wie eine Wüste. Es kann lebensbedrohlich sein. Ich kann Gott nicht verstehen. Ich finde manche Sachen unmöglich. Warum passieren sie? Das so ein allmächtiger Gott, dass ich es stehen lassen kann zu der Wüste, die aber Oasen hat. Orte, wo man sich versorgt fühlt, wo es einen Himmel gibt mit vielen Sternen und Licht und Weite. Ich würde sagen, ich kann diese Gegensätze jetzt besser aushalten als früher.
Wie gehst du damit um? Du hast das vorhin schon mal gesagt, du kannst Gott eigentlich jetzt viel weniger erklären, in Anführungsstrichen. Es gibt ja offenbar Leute, die können Gott prima erklären. Reden wir jetzt nicht drüber, reden wir über dich. Wie gehst du damit um, dass du einem Gott vertraust, den du immer weniger erklären kannst? Also, oder das Gefühl hast, du siehst nur Bruchstücke vielleicht oder so. Wie kommst du damit klar? Oder ist das überhaupt so? Oder hast du jetzt ein ganz rundes Gottesbild und sagst, nee, eigentlich kann ich die Dinge gut einordnen?
Ich glaube, ich bemühe mich zumindest, mehr in die Weite zu gehen. Also diese Vielfalt von Art, einen Glauben zu leben, kann ja so unterschiedlich sein. Und das auch wertzuschätzen, dass katholischen Geschwister das so anders machen als die Protestanten oder die Freikirchler. Also ich glaube, ich kann jetzt mehr stehen lassen, ohne das Bedürfnis zu haben, da zu diskutieren. Soll ich sagen, da werden Menschen berührt von Gott, das nehme ich hin. Guck, manchmal könnte mich das vielleicht auch begeistern. Ach nö, dann lasse ich es. Ist das verständlich?
Ja, ich weiß nicht, ich frage nochmal nach. Also wieso vertraust du noch einem Gott, den du nur so bruchstückhaft wahrnimmst, weißt du? Also ich meine, wenn ich jetzt in einer Liebesbeziehung oder so sage, okay, ich kenn ja den Menschen, der ist vertrauenswürdig. Also was macht diesen Gott, von dem du sagst, vieles ist auch im Dunkeln und kann ich nicht erklären, kommt mir auch seltsam vor. Wieso ist der für dich immer noch oder die, wie du willst, immer noch vertrauenswürdig?
Ich glaube, weil trotz allem etwas in mir zur Ruhe kommt, zu wissen, es gibt eine Ewigkeit oder es gibt mehr, als ich erklären und spüren kann. Weil diese Ahnung haben wir doch alle irgendwie, dass dieses Leben nur mit Neuronen oder biochemischen Prozessen nicht erklärt werden kann. Und diese Ahnung ist geblieben und da hänge ich mich gern an diesen Gott, der gnädig, barmherzig und gütig ist. Und nicht an einen Gott, der regeln will oder dass ich Rituale so einhalten muss. Ich finde diesen Gott immer noch sympathisch und charmant, der um mich wirbt und sagt, ich habe dich gesucht und gefunden. Ich ziehe dich zu mir. Ich sehe dich. Mit diesem ganzen irdischen Quatsch, ich sehe dich.
Und da fühlst du dich noch gesehen? von Gott. Gibt so einen Vers im Neuen Testament, da steht, Gott ist Liebe, Punkt. Kannst du das unterstreichen oder sagst du, ja, aber da muss man drüber reden, was das für Liebe ist. Wie ist das für dich?
Ich muss gestehen, ich fühle mich in den letzten Jahren oft aufgehobener aus Versen aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Ich hänge mich tatsächlich meistens an diesen Vers, gnädig und barmherzig ist der Herr. Seine Güte so weit der Himmel zieht.
Was ist das, Barmherzigkeit?
Barmherzigkeit ist dieses, das ist ja auch interessant, das kann ja keiner groß erklären, aber es gibt doch eine Not, die dich zutiefst trifft, wo du spürst im Bauch, da muss ich helfen, weil da Flüchtlinge sind, weil da ein Mensch Kummer hat. Ich glaube, das ist dieses, dass Gott getrieben ist von einer Barmherzigkeit, ein Gefühl, da zu sein.
Für dich.
Und für meine Kinder und für meine Familie und für meinen Mitmenschen. Ich glaube, dass diese Barmherzigkeit was sich Ergießendes ist, nicht was wir uns erarbeiten müssen, sondern was uns einhüllen möchte oder berühren möchte und tragen möchte.
Einhüllen?
Ja.
Das ist ein schönes Wort. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Susanne. Du hast auch ein Buch über deine Reise durch das Trauerland geschrieben. Also es heißt, Meine Reise durch das Trauerland von Susanne Ospelkaus und ist im Brunnenverlag erschienen. Kann ich sehr empfehlen allen, die uns zugehört haben. Das war Gott im Gespräch für heute. Danke für euer Interesse und tschüss.